Judenfeindschaft zeigt sich in vielfältiger Weise. Antisemitische Ideologeme erscheinen immer wieder aktualisiert, an gesellschaftliche Ereignisse und Entwicklungen angepasst. Und derzeit artikuliert sich Judenfeindschaft wieder offener. Dabei lassen sich verschiedene Artikulationsformen des Antisemitismus finden oder Judenhass. Rechter und linker Judenhass, muslimischer und urchristlicher Judenhass, verschwörungsideologischer und vulgärkapitalismuskritischer Judenhass. Und nicht zu vergessen der Alltagsjudenhass der gesellschaftlichen Mitte. Immer lauter und sichtbarer sowie radikaler im Ton werden antisemitische Texte, Plakate und Bilder verbreitet, vielfach gerade von denjenigen, die sich selbst natürlich in keinster Weise als AntisemitInnen sehen, sich sogar vehement gegen diesen Vorwurf verwehren, teilweise auch mit juristischen Mitteln. Die Zunahme des Antisemitismus belegen allerdings alle quantitativ umfangreichen Studien der letzten 10 Jahre. Und auch die neueste Kriminalstatistik zu politisch motivierter Gewalt zeigt, dass antisemitische Delikte mit einer Zunahme von 13% den höchsten Wert innerhalb der letzten 20 Jahre aufweisen. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle im Jahr 2019, bei dem der Täter einen antisemitisch motivierten Massenmord geplant hatte, woraufhin 2 Menschen starben, zeigt die beständige lebensbedrohende Gefahr des Antisemitismus. Auch die Corona-Pandemie bringt auf Straßen und im Internet krude Verschwörungslegenden mit herbeifantasierten Schuldzuweisungen hervor, die Jüdinnen und Juden bzw. Israel die klassische Rolle des Sündenbocks zuweisen. Wenn Israel zum Beispiel in diversen Social-Media-Kanälen angedichtet wird, und das habe ich selbst auch vielfach gefunden, dass es das SARS-CoV-2-Virus in seinen Laboren gezüchtet habe, dann wird nicht nur das Stereotyp des bösen, verdorbenen Juden reproduziert, in gewisser Weise anknüpfend an die klassische mittelalterliche Brunnenvergifterlegende, die seit der Pestepidemie des Mittelalters existiert, die eine der ältesten Verschwörungserzählungen überhaupt ist. Vielmehr wird auch sehr klar, dass israelbezogener Hass gänzlich ohne Bezüge auf den sogenannten Nahostkonflikt tradiert wird. Gleichwohl stellt der israelbezogene Antisemitismus die derzeit dominierende Variante der vielfältigen antisemitischen Ideologeme dar, weshalb ich im heutigen Vortrag darauf den Schwerpunkt lege. Dabei leitet mich die Frage, wie es angesichts der Zunahme an antisemitischen Gewalttaten in allen europäischen Ländern, zum Beispiel angesichts der Anschläge auf Synagogen, dazu kommt, dass diese oft nicht als klarer Antisemitismus bezeichnet werden, sondern als sogenannte Israel-Kritik zum Teil pseudolegitimiert werden und das sogar in woken linksintellektuellen Kreisen. Insgesamt lässt sich beobachten, dass die gewaltsamen Konflikte zwischen der Hamas im Gazastreifen und dem Staat Israel mit seiner israelischen Armee, die zweifellos viel Leid mit sich bringen, häufig zum Anlass genommen werden, Israel als Ganzes zu delegitimieren und zu dämonisieren. Das Bielefelder Institut für Konflikt- und Gewaltforschung untersuchte 2018-19 in einer repräsentativen Umfrage die Zustimmungsraten in der deutschen Bevölkerung bezüglich folgender Aussagen. Ich nenne die unterste zuerst. Also falls man es hinten nicht lesen kann, ich lese auch laut vor. Zitat: Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat. Dieser Aussage stimmten 16,3% der Befragten voll bis eher zu und 24% immerhin noch teilweise. Eine andere vorgelegte Aussage lautete: Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Erschreckenderweise stimmten dieser Aussage sogar 27,3% voll bis eher zu und 27,7% immer noch zumindest teilweise. Überhaupt scheint es für viele Deutsche wesentlich relevanter zu sein, was die kriegerische Rolle Israels im sogenannten Nahostkonflikt angeblich sei, als der tatsächlich virulente Judenhass in den deutschen Städten oder in den Interneträumen der Social-Media-Plattformen. Die Anschläge auf Synagogen, die mit Israel-Kritik in Verbindung gebracht werden, legen doch eigentlich offensichtlich nahe, dass es eine irreführende Behauptung ist, dass der Nahostkonflikt die Ursache für Israel-Hass sei. Zwar lösen mediale Konfliktmeldungen reflexhaft und eruptiv Wellen von Hasskommentaren gegen Israel aus, sie sind aber keineswegs auf diesen Konflikt beschränkt. Der schwelende Konflikt ist keineswegs der Grund. Die gegenwärtigen sozialwissenschaftlichen Studien zeigen auch diesbezüglich, dass Israel vor allem deshalb gehasst wird, weil er der jüdische Staat ist, also der Jude unter den Staaten, wie es der Historiker Leon Poljakow einmal ausgedrückt hat, und weniger, weil dieser Staat einen Konflikt austrägt. Dieser Konflikt facht den Hass lediglich an oder verstärkt ihn. Ansonsten erklärt es sich nicht, warum ähnliche Gebietskonflikte nicht einen ganz ähnlichen Hass erzeugen, wie beispielsweise der zwischen dem Königreich Marokko und den Sahauris. Israel ist die wichtigste Lebensversicherung für jüdisches Überleben nach Auschwitz, wie Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, einmal ausgedrückt hat. Die Staatsgründung Israel war nach dem Zivilisationsbruch Auschwitz eine notwendige Konsequenz, nämlich als expliziter Schutzraum für Jüdinnen und Juden. Und angesichts des aktuellen Antisemitismus ist Israel weiterhin dieser notwendige Schutzraum. Zugleich steht Israel heutzutage aber auch für ein gelebtes Judentum. Es gerät damit in den Fokus aller AntisemitInnen und ist quasi der Stachel in deren Fleische. Die Existenz eines jüdischen Staates an sich ist ihnen schon eine ungeheure Provokation. Daher lassen sich israelbezogene Antisemitismen auch bei Themen finden, die eigentlich mit diesem Nahostkonflikt so gut wie gar nichts zu tun haben. Ob es nun sich um die Finanzkrise handelt, Waldbrände, den Syrienkrieg oder eben schon die angesprochene Corona-Pandemie. Israel-Hass knüpft in der Regel unmittelbar oder zumindest vermittelt an Judenhass an. Er gründet also auf einem uralten Anti-Judaismus, dies allerdings in einem neuen Gewand, also in moderner Erscheinungsform. Diese Modernisierung ist gewissermaßen notwendig, denn die anti-judaistische Tradition ist weit mehr als 1000 Jahre älter als der junge, moderne Staat Israel. Anstatt also unisono gegen Judenhass jedweder Couleur vorzugehen und klare Worte gegen alle Formen des Antisemitismus zu finden, streitet man sich in Politik, Medien und Zivilgesellschaft um Zu- und Einordnungen der nahostbezogenen ideologischen Positionen, zum Beispiel inwiefern jene Aussagen, die ich vorhin vorgelesen habe, sich gegen Israel richten, überhaupt als antisemitisch oder nicht bloß, vielmehr bloß als israelkritisch zu bezeichnen sind. Das eigentlich Wichtige, nämlich der Kampf gegen Antisemitismus, geht dabei allzu oft verloren. Das ist in woken akademischen intellektuellen Kreisen nicht anders als in der allgemeinen deutschen Öffentlichkeit. Als woke definiert der Duden in Zitat in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung. Zitat Ende. Wokeness angesichts von strukturellem Rassismus, Frauenhass, Behindertenfeindlichkeit, Homophobie und Transphobie ist sicherlich richtig und eine progressive bzw. linksbürgerliche Position, die aber auch bei überraschend vielen Progressiven nicht für Jüdinnen und Juden gilt. Judith Coffey und Vivian Laumann, die Autorinnen des empfehlenswerten Buchs Goi-Normativität, beobachten in Deutschland eine geradezu paradoxe Situation. Sie weisen einerseits auf die Thematisierung des Antisemitismus hin, die, wenn es um die Erinnerung an die Shoah geht, vor allem dazu dient, ein positives deutsches Selbstbild aufrechtzuerhalten. Zitat Ende. Andererseits werde, Zitat, gleichzeitig der gegenwärtig existente Antisemitismus geleugnet, als Import aus arabischen Ländern oder als Ausnahmeerscheinung von EinzeltäterInnen dargestellt. Die Perspektiven von Jüdinnen und Juden werden kaum gehört oder ernst genommen. Zitat Ende. Auch David Baddiel, der britische Autor des Buchs Und die Juden, auf Englisch Jews Don't Count, thematisiert die Ausblendung der Diskriminierung der Jüdinnen und Juden. Er beschreibt, wie das woke, antirassistische Milieu, Zitat, den Antisemitismus zu einer Art Nebensache degradiert hat. Er beobachtet, Zitat, in diesem Milieu eine Vernachlässigung der jüdischen Minderheit, während man bei allen anderen Formen von Diskriminierung ziemlich unnachgiebig ist, Zitat Ende. In einem Interview weist er sogar darauf hin, dass in den woken Diskussionen sogar, Zitat, die Meinung vorherrscht, dass Juden reich sind, dass sie privilegiert, mächtig und weiß sind und dass sie demzufolge nicht in gleicher Weise wie andere Minderheiten geschützt werden müssten. Zitat Ende. Angesichts der Zunahme judenfeindlicher Gewalttaten ist es absurd zu behaupten, Jüdinnen und Juden seien eine in Sicherheit lebende Bevölkerungsgruppe. Und es ist auch nicht übertrieben zu sagen, dass die Vorstellung der privilegierten Jüdinnen und Juden an ein uraltes antisemitisches Klischee anknüpft, nämlich Jüdinnen und Juden seien reich und mächtig. Ähnliche Stereotypisierungen und Ausblendungen der realen antisemitischen Gefahr für Jüdinnen und Juden lassen sich auch in den Debatten um den Nahostkonflikt nachweisen, gerade auch in woken Zusammenhängen. Beispielhaft lässt sich dies an der emotional geführten und teils auch überzogenen Debatte um die Äußerungen des kamerunischen Politikprofessors Achil Mbembe im Jahr 2020 verdeutlichen. Ich werde später auf diese Debatte noch genauer eingehen. An dieser Stelle muss zunächst der Hinweis genügen, dass dabei die unstrittig brisante Rhetorik von Mbembe in seinen Texten schnell in den Hintergrund geriet, obwohl diese aus guten Gründen durchaus als israelbezogener Antisemitismus bezeichnet werden kann. Vielmehr wurden, vom Thema abschweifend, die KritikerInnen Mbembes schnell des Rassismus bezichtigt, auch von Mbembe selbst. Und schließlich ging es dann um ideologische Positionen und emotionale Meinungen bezüglich der Rolle Israels im Nahostkonflikt. Der israelbezogene Antisemitismus wurde zum Randthema degradiert. Es ist ein sehr üblicher Abwehrreflex, diejenigen des Rassismus zu bezichtigen, die auf einen israelbezogenen Antisemitismus hinweisen. Für sich betrachtet ist ein solches Manöver eigentlich sehr durchsichtig und müsste gar nicht ernst genommen werden. Jedoch zeigt seine weite Verbreitung, dass viele dieses Manöver für berechtigt und auch für plausibel halten. Wie kommt es dazu, gerade auch in aufgeklärten progressiven Kreisen? Dieser Frage möchte ich im Folgenden in 4 Schritten nachgehen. Vorab möchte ich in methodologischer Hinsicht zunächst noch auf ein weit verbreitetes Vorurteil zurückweisen, nämlich die meist gut gemeinte Forderung nach einer äquidistanten Haltung, also trivial ausgedrückt man solle doch alle Positionen irgendwie gleichwertig behandeln oder ihnen zumindest gleichrangig und ausgewogen Verständnis entgegenbringen. Aber zwischen Antisemitismus und emanzipatorischer Mitmenschlichkeit lässt sich eben keine goldene Mitte finden. Die Mitte bliebe weiterhin eine antisemitische Position, beziehungsweise sie würde zu einer Relativierung antisemitischer Erscheinungen geraten. In diesem Sinne, und das sage ich offen, ist mein Vortrag parteilich. Denn er richtet sich kompromisslos gegen alle Formen des Antisemitismus, so auch gegen den israelbezogenen. Auf Kriterien, woran man den israelbezogenen Antisemitismus denn erkennt und wodurch man diesen von einer Kritik an Israels Regierungshandeln bzw. an dem strukturellen Rassismus in der israelischen Gesellschaft unterscheiden kann, darauf werde ich am Ende meines Vortrags noch genauer eingehen. Zu Beginn möchte ich bestimmte Diskussionsbarrieren, die meines Erachtens einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Antisemitismus sehr oft im Wege stehen und diese sogar verhindern, darauf eingehen. Zu nennen und exemplarisch kritisch zu reflektieren ist dabei ein in den Debatten immer wieder anzutreffendes begriffliches polarisches Verhältnis zwischen einerseits einer Pseudokonkretisierung auf der Grundlage einer Personalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse, ich werde es gleich noch erklären, zum Beispiel der Personalisierung des Antisemitismus und andererseits der schlechten, mithin falschen Verwendung von Abstraktionen, die darum in begrifflicher Hinsicht das zur Debatte stehende Phänomen verfehlen. Ich beginne zunächst mit Pseudokonkretisierungen, die ich anhand der derzeit breit diskutierten Fragen aufzeigen möchte, ob denn Kant, also Immanuel Kant, ein Rassist gewesen sei und Karl Marx ein Antisemit, weshalb auch ihre Werke problematisch seien. Darauf folgt eine kurze geschichtliche Skizze der Entwicklung sogenannter Israel-Kritik, die zugleich bestimmte sozialpsychologische Aspekte berücksichtigt. Im dritten Schritt thematisiere ich einige Aspekte der aktuellen Antirassismusdebatte, die zum einen eine Holocaust-Relativierung und zum anderen einen israelbezogenen Antisemitismus gewissermaßen hoffähig machen. Auf dieser Grundlage lässt sich schließlich jene Frage genauer stellen, mit der ich zur allgemeinen Diskussion dann übergehen möchte, auf die ich aber selbst auch keine erschöpfende Antwort habe, nämlich: Wie kommt es dazu, dass in manchen woken Diskussionen bestimmte Affinitäten zu antisemitischen Denkmustern und Stereotype bezüglich der Thematisierung Israels bzw. des Nahostkonflikts entweder oft nicht als Antisemitismus erkannt bzw. oft nicht ernst genommen werden? Oder wie kommt es dazu, dass die Kritik am israelbezogenen Antisemitismus häufig schlicht und ergreifend einfach abgewehrt und für nichtig erklärt wird? Ich steige also im Folgenden mit bestimmten Diskussionshürden ein, die einer vernunfttätigen Auseinandersetzung mit dem Thema Antisemitismus im Wege stehen oder diese gar verhindern. Dabei ist keineswegs im Umkehrschluss gesagt, dass der Antisemitismus selbst etwas sei, das mit Vernunftkategorien vollumfänglich abgebildet und begrifflich eingeholt, also rationalisiert werden könnte. Zwar hat die International Holocaust Remembrance Alliance 2016 eine Arbeitsdefinition zum Begriff des Antisemitismus verabschiedet, die mittlerweile eine sehr hohe Anerkennung erfahren hat. Sie lautet, Zitat: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die im Hass auf Juden Ausdruck finden kann. Rhetorische und physische Manifestationen von Antisemitismus richten sich gegen jüdische und nichtjüdische Individuen und/oder ihr Eigentum, gegen Institutionen jüdischer Gemeinden und religiösen Einrichtungen. Zitat Ende. So griffig diese Definition auf den ersten Blick ist, so sollte aber nicht vergessen werden, dass zum einen bei wandelbaren Sachverhalten Definitionen niemals definitiv sein können. Und zum anderen, also der Antisemitismus modernisiert sich immer wieder, darum müssen die Begriffe sich auch immer wieder ein Stück weit anpassen. Zum anderen, dass der Antisemitismus ein Wahngebilde bleibt, also Aspekte beinhaltet, die sich allen Vernunftkategorien entziehen. Es bleibt aber dennoch vernünftig, den Antisemitismus und seine Erscheinungsformen nicht nur als Wahrnehmungsverzerrung, sondern eben auch als Wahn zu identifizieren und zu charakterisieren. Neben diesem Wahncharakter besteht in zweierlei Hinsicht ein großes Hindernis, sich dem Antisemitismus begrifflich zu nähern. Es besteht zum einen darin, die gesellschaftlichen Verhältnisse pseudokritisch zu personalisieren, anstatt diese einer kritischen Reflexion zu unterziehen, während andererseits formelhafte und bezüglich der wirklich konkreten Erscheinungsformen des Antisemitismus verfehlende Abstraktionen verwendet werden. Eine historisch-kritische Reflexion besteht hingegen unter anderem darin, die gesellschaftlichen und historischen Voraussetzungen aufzuzeigen, die Antisemitismus ermöglichen. Und von dieser Kontextualisierung, also von dieser historischen Einordnung ausgehend, insbesondere gegenwärtige antisemitische Äußerungen und Akte zu identifizieren, die schließlich bestimmte Formen des Antisemitismus reproduzieren und ihn dadurch zugleich auch modernisieren. Eine leider übliche Verfahrensweise ist es dagegen, Stereotype, die aufgefunden werden und die, ob berechtigt oder nicht, als antisemitisch charakterisiert werden können, ohne eine solche Einordnung bloß zu benennen und dies dann als hinreichende Kritik an antisemitischen Positionen zu erachten. Daher kommt es dann sehr häufig zu Personalisierungen, wie solche, die ich nun skizzieren werde. Zwar nicht immer, aber oft sehr schnell und naheliegend wird bei den Personalisierungen auf ein sogenanntes Argumentum ad hominem zurückgegriffen. Das heißt, anstelle einer vernunftbasierten, sachhaltigen Argumentation oder Kritik ersetzt das Argumentum ad hominem die am problematischen Sachverhalt ansetzende Kritik durch unmittelbar auf Personen gerichtete Scheinargumente, was schließlich zu falschen Schlüssen führt. Ad hominem Argumente lenken insbesondere in politischen Debatten von den Inhalten und den Sachverhalten ab, insbesondere von den gesellschaftlichen Verhältnissen, in die wir alle involviert sind. Sie zielen unmittelbar auf die Integrität oder Glaubwürdigkeit einer Person, die sich äußert. Das führt dazu, dass anstelle des problematisierten Sachverhalts auf einen Schlag die individuelle Sprecherposition als Problem erscheint. Dies erschwert dann auch, die gesellschaftlichen Verhältnisse ins Visier zu nehmen, aus denen die Problemlagen entspringen. In vielen woken, identitätspolitischen Debatten zeigt sich diesbezüglich leider, dass Pauschalverurteilungen von AutorInnen die Lektüre ihrer Texte ersetzt hat. Inzwischen beteiligt sich daran auch eine mediale Öffentlichkeit, die den Furor der Ahnungslosen gepaart mit dem Willen zur Rufschädigung und zur entgleisten Debatte im Feuilleton schließlich zu einem Geschäftsmodell macht, in dem dann Klickzahlen alles sind. Die Lesegewohnheiten folgen dieser Entwicklung. Anstatt Texte wirklich historisch kritisch zu lesen, wird mehr und mehr ein oberflächliches Abscannen der Texte anhand von katalogisierten Wörtern praktiziert, die als rassistisch oder als antisemitisch gelten. Der dabei erbrachte Nachweis, dass gemäß eines solchen Katalogs rassistisch oder antisemitische kontaminierte Ausdrücke verwendet worden seien, genügt oftmals als Beleg dass der Autor oder die Autorin eben ein Rassist oder eine Antisemitin sei und man darum den Texten am besten keine Beachtung mehr schenken solle. So etwa im Fall des Aufklärers Immanuel Kant, der bekanntlich wie fast alle seiner europäischen ZeitgenossInnen das N-Wort benutzt hat und sicherlich nicht frei von rassistischen Vorurteilen war. Sich besonders kritisch dünkende Studierende der Berliner Humboldt-Universität wussten sich im Februar 2014 gegen Kants Schriften nicht anders zu erwehren, als dadurch eine Vorlesung mit unaufhörlichem Klatschen zu stören, bis die entnervten KommilitonInnen die Polizei riefen. Spätestens seit dieser Episode wird Kant auch in den Medien als Rassist gehandelt. Sicherlich nehmen sich so manche seiner psychogeografischen Spekulationen im Geiste Jean-Baptiste de Lamarcks, eines Vordenkers der Evolutionsbiologie, heutzutage zwar ausgesprochen unzeitgemäß aus und gemäß dem heutigen Verständnis auch teils rassistisch. Die Frage ist allerdings, ob diese Spekulationen sich systematisch auf seine philosophischen Reflexionen ausgewirkt haben. Dass Kant nämlich unzweifelhaft ein entschiedener Gegner einer Hierarchisierung vermeintlicher Menschenrassen war und in moralphilosophischer Hinsicht ein universalistisches Menschenbild vertrat, geht in einem solchen Diskurs verloren, lässt sich aber bei einer genauen Lektüre nachweisen. Die Kolonisierung Indiens durch das britische Empire beispielsweise kritisierte Kant mit scharfen Worten. Denn diese war unvereinbar mit seiner Idee eines Weltbürgerrechts. Und der von ihm geprägte Begriff einer universalistischen und unhintergehbaren Würde des Menschen prägen heute noch unsere Vorstellung von Recht und Unrecht. Dieser Begriff, also der Begriff Menschenwürde, wirkt zumindest ideell gegen jegliche Form von Diskriminierung. Die vermeintlichen Enthüllungen beschränken sich nicht nur auf Aufklärer wie Kant. Auch ein emanzipatorischer Gesellschaftskritiker wie Karl Marx wird gegenwärtig als Antisemit gebrandmarkt. Das ist einerseits nebenbei bemerkt eine bemerkenswerte Umkehrung der früheren nazistischen Lehre, nach der Marx ja angeblich die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung begründet habe. Andererseits wird unter bestimmten identitätspolitischen Annahmen im Falle Marx teilweise gegenteilig, aber genauso verkehrt argumentiert, nämlich Marx könne ja gar kein Antisemit sein, weil schließlich seine Eltern Juden waren und sein Großvater väterlicherseits sogar Rabbiner war, entstammend aus einer langen Rabbinertradition. In beiden Fällen ermangelt es aber an Differenzierung. Im Gegensatz, und das meine ich mit dem ad hominem Argument, im Gegensatz zu solcherlei Argumentationsmustern bedeutet eine historisch-kritische Lesart, dass die Interpretation von Texten weder einem absoluten Reinheitsgebot zu folgen hat, noch dass man nicht jede irgendwo vorgefundene Aussage eines Autors oder einer Autorin rechtfertigen oder verteidigen muss. Eine historisch-kritische Lektüre bedeutet erstens, den historischen Kontext zu rekonstruieren, zweitens zu differenzieren und drittens angemessen zu urteilen. Sicherlich sind die Passagen in Marx' Briefen nicht als emanzipatorisch einzuordnen, in denen Marx beispielsweise Ferdinand Lassalle, den Gründer des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, bezogen auf dessen jüdische Herkunft als Jüdelbraun oder als Ephraim Gscheit verunglimpft oder als Itzig bezeichnet hat, was ein damals verbreitetes Schimpfwort gegen Jüdinnen und Juden war. In ähnlich antijudaistischer Manier schrieb Marx an seinen politischen Freund Arnold Ruge, wie widerlich ihm, also Marx, der israelitische Glaube sei. Diese Passagen können also sehr wohl als judenfeindlich eingestuft werden. Das lässt sich als tragisch beurteilen, denn Marx' Freund Friedrich Engels wandte sich sehr vehement und deutlich gegen Judenfeindlichkeit und gegen die Ressentiments vom Schacherjude oder vom Wucherer. Engels schrieb oder schreibt im Text. Zitat: Der Antisemitismus ist nichts anderes als eine Reaktion mittelalterlicher untergehender Gesellschaftsschichten gegen die moderne Gesellschaft und dient daher nur reaktionären Zwecken unter scheinbar sozialistischem Deckmantel. Er ist eine Abart des feudalen Sozialismus und damit können wir nichts zu schaffen haben. Zitat Ende. Und Engels Brieffreund August Bebel bezeichnete den Antisemitismus, Zitat, als Sozialismus der dummen Kerls. War Marx etwa selbst einer der dummen Kerls? Als Indiz für den marxischen Antisemitismus werden vor allem erstens die vorhin zitierten Briefpassagen herangezogen, mit ihren bisweilen denunzierenden Passagen politischer Gegner. Zweitens dient der marxische teilweise sehr derbe und zuweilen fast bösartige Humor über die jüdische Religion als Beleg. Und drittens wird die notorisch falsch verstandene Schrift zur Judenfrage herangezogen. Darin rechnet Marx auf polemische Weise mit seinem Doktorvater und Linkshegelianer-Kollegen Bruno Bauer ab. Bauer konnte sich die Menschenrechte und ihren Anspruch auf Universalität nicht anders vorstellen als eine Verchristlichung der Welt, der die Jüdinnen und Juden als AnhängerInnen einer gewissermaßen archaischen Religion entgegenstünden. Mit der Idee eines christlichen Zwangsstaates konnte Marx jedoch nichts anfangen. Und noch weniger mit der irrigen Vorstellung über die Juden und das Geld, die Bruno Bauer kolportierte. Eine historisch-kritische Lektüre des Textes kann aufzeigen, dass Marx' Vorstellung der Emanzipation im Gegensatz zu Bruno Bauer eben nicht darauf hinausläuft, dass die Juden aufhören sollen, Juden zu sein, sondern dass der Staat aufhören soll, ein partikularistischer, nämlich ein christlicher Staat zu sein und dass er schließlich ganz überwunden werden müsste. Die marxische Kritik in dieser Schrift zielt also auf den Staat ab und darüber hinaus geht es darum, die Beschränktheit der bürgerlichen Gesellschaft zu überwinden. Das heißt, eine historisch-kritische Rekonstruktion des Textes zeigt, dass sich einerseits gesellschaftlich virulente antisemitische Denkformen auch bei Marx in Form jener Floskeln sedimentiert haben, die ihr hier auf der Folie seht. Also hier steht die Frage von Marx, welches ist der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher, welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld. Also diese Denkfiguren hat Marx quasi aufgegriffen, zwar ironisiert und hat diese auch verwendet, aber eben ironisch gegen Bruno Bauer gewendet, aber er hat sich nicht explizit auf ihre, er hat nicht explizit ihre antisemitische Bedeutung kritisiert und insofern hat er diese Bedeutung ein Stück weit dadurch natürlich auch ein Stück weit mitreproduziert. Andererseits ist die Stoßrichtung seiner Argumentation jedoch keine antisemitische. Im Gegenteil, es geht in diesem Text um eine allgemeine menschliche Emanzipation, von der Jüdinnen und Juden gleichermaßen profitieren und profitieren sollen, auch so Marx. Darüber hinaus lässt sich Folgendes behaupten und aufzeigen. Auch wenn es nicht die eigentliche theoretische Stoßrichtung von Marx gewesen war, so zeigt sich, dass die marxische Kritik der Form der Menschen- und Bürgerrechte seiner Zeit sowie die Kritik der politischen Ökonomie, die Marx in jener Zeit zu schreiben begann, gleichsam äußerst wichtige Grundlagen für eine Kritik des Antisemitismus bieten und dies auch heutzutage noch. Welche sind das? Mit seinen systematisch begrifflichen Ausführungen, insbesondere in seinem Hauptwerk Das Kapital, lässt sich ein tiefgehender und gesellschaftlich sehr breiteter Aspekt des Antisemitismus deutlich kritisieren, nämlich die Personalisierung von Geldkapital, von Zins und Wucher und deren Identifikation mit den Juden. Mit Personalisierung ist die falsche Konkretion und Vorstellung bezeichnet, dass bestimmte Personen oder Personengruppen ursächlich bzw. willentlich für bestimmte ökonomische Verhältnisse und deren Entwicklung verantwortlich seien. Marx führt die Personalisierung ökonomischer Kategorien insgesamt auf eine Fetischisierung gesellschaftlicher Verhältnisse zurück und kennzeichnet diese damit als Ideologie. Ein wichtiges Kennzeichen von Fetischisierung ist die Ausblendung historischer Prozesse. Oder wie Marx es ausgedrückt hat, wenn der Entstehungsprozess im Resultat verschwindet. Das Resultat dann auf der einen Seite entweder als verdinglicht bzw. in Anführungszeichen als natürlich erscheint oder auf der anderen Seite als personalisiert. Fetischisierungen haben also etwas mit Verdinglichungen und mit Naturalisierungen gesellschaftlicher Verhältnisse zu tun, aber auch mit Personalisierung. An fetischisierende, mithin personalisierende Geld- und Zinsideologien dockt gerade der moderne Antisemitismus in projektiver Form an, wie der Antisemitismusforscher Moshe Postone herausgearbeitet hat. Er macht darauf aufmerksam, dass die Personalisierung der Geldwirtschaft mit den Juden dabei allerdings relativ unabhängig von aller empirischen Erfahrung und Erscheinung der Jüdinnen und Juden als konkrete Personen zu sehen ist. Vielmehr ist der Antisemitismus immer auch eine Naturalisierung und Personalisierung des Nicht-Empirischen, nämlich des Dynamischen und letztlich der universellen Logik der kapitalistischen Verwertung. Postone hat hierzu den Begriff des strukturellen Antisemitismus begründet, der sich aus der spezifischen Vergesellschaftungsform der kapitalistischen Produktionsweise tendenziell ergibt. Mit Marx' Analyse der kapitalistischen Verhältnisse lässt sich also ein wichtiger Aspekt des modernen Antisemitismus kritisieren, zumindest hinsichtlich der historisch-gesellschaftlichen Strukturebene der kapitalistischen Verwertung. Gerade sein methodologischer Zugang bezüglich historischer Entwicklungen, seine kritische Reflexion von Geschichte, die Marx sich bei seiner Forschung und zur Kritik der politischen ökonomischen Entwicklungen erarbeitet hat, zeigen sich auch für eine emanzipatorische Kritik des Antisemitismus als wegweisend. Wenn Marx behauptet, dass er nur eine Wissenschaft kenne und diese sei die Wissenschaft der Geschichte, dann zeigt sich gemessen an diesem Reflexionsniveau von Marx frappierend, wie geschichtsvergessen viele Woken-Debatten doch sind. Kritik heißt ja wörtlich übersetzt die Kunst des Unterscheidens sowie die Kunst der Beurteilung. Entgegen einer identitätspolitischen Lesart, die zumeist einer ad hominem Argumentation, also diesen Personalisierungen folgt oder auf Personen gerichtet ist, kann eine historisch-kritische Lektüre also durchaus damit umgehen, dass ein kritisch-philosophischer Denker, der dieses Metier auf wissenschaftlichem Gebiet exzellent beherrscht und wichtige Erkenntnisse zutage befördert, nicht zugleich in allen Belangen auch ein guter Mensch sein muss. Insofern können sowohl die Verwendung antisemitischer Metaphern in Briefen von Marx oder im Text zur Judenfrage identifiziert und kritisiert werden, als auch zugleich anerkannt werden, dass in den Marx'schen Werken Antisemitismus nicht konzeptiv ist, also er nicht auf einen Antisemitismus hinaus wollte, sondern im Gegenteil, dass gerade die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie eine äußerst wichtige Grundlage darstellt, um auch wesentliche Aspekte des Antisemitismus zu identifizieren und kritisieren zu können. Damit komme ich zum zweiten Aspekt meines Vortrags, nämlich zu einer kurzen geschichtlichen Skizze der Entwicklung sogenannter Israel-Kritik, die dabei auch bestimmte sozialpsychologische Aspekte berücksichtigt. Israel-Kritik ist zu einer Floskel geworden, die seit 1967 fest im öffentlichen Vokabular verankert ist und inzwischen fast schon zum guten Ton bei etlichen Linksintellektuellen gehört. Nebenbei, diese Form der Kritik gibt es in dieser Vehemenz und allgemeinen Verbreitung bei keinem anderen Land der Welt. Wohlgemerkt, bei der sogenannten Israel-Kritik handelt es sich nicht um eine Kritik an einen bestimmten politischen Kurs, etwa an den rechtspopulistischen israelischen Regierungen der letzten Jahrzehnte oder einer Kritik, wie dies derzeit beispielsweise bezogen auf die autoritären und antidemokratischen Entwicklungen der Türkei, Polens oder Ungarns geschieht. Der Topos Israel-Kritik wird in der Regel viel grundsätzlicher verstanden. Dass Israel überhaupt oder zumindest in dieser Form existiert, ist der Stein des Anstoßes. Israel-Kritik hat sich gewissermaßen institutionalisiert. Zu ihr gehören entsprechende Komitees, organisierte Veranstaltungen und alljährliche Demos und Boykottveranstaltungen, die in ihrer Stoßrichtung das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Hat in diesem Sinne schon jemand der hier Anwesenden von einer Eritrea-Kritik, einer Nordkorea-Kritik, einer Iran-Kritik oder einer Marokko-Kritik gehört? Oder etwa von einer Portugal-Kritik, um einmal einen demokratischen Staat zu nennen, wie es auch Israel einer ist. Also zum Beispiel Portugal-Kritik bezüglich der Kolonialgeschichte Portugals, die die Existenz Portugals schließlich in Frage stellt. Wie kam es also dazu, dass der Ausdruck Israel-Kritik in Deutschland mittlerweile zum allgemein gebräuchlichen Vokabular werden konnte, ohne dass dieses Wort in irgendeiner Weise als irritierend erscheint, sondern als völlig normal gilt? Meines Erachtens ist es der Sechstagekrieg von 1967, der einen Umschwung in der deutschen öffentlichen Wahrnehmung des Staates Israels bewirkt hat. Denn seitdem sich Israel im Sechstagekrieg militärisch behauptet hatte, ist Israel für einen großen Teil der deutschen Linken bis hin ins woke linksliberale Spektrum zu einem zentralen Feindbild geworden. Spätestens als der jüdische Staat nicht mehr als schwaches Opfer imaginiert werden konnte, sind auch die Sympathien innerhalb dieses öffentlichen Meinungsspektrums nahezu verschwunden. Fotos wie dieses auf der Präsentationsfolie gingen um die Welt. Nach dem Sechstagekrieg setzte sich das Narrativ durch, Israel sei ein imperialistischer und rassistischer Staat, dem das wehrlose und unterdrückte palästinensische Volk gegenüberstehe. Einerseits fügte sich der arabisch-israelische Konflikt auf diese Weise in das Welterklärungsmuster von als legitim betrachteten nationalen Befreiungsbewegungen des Trikons und des globalen Südens im Kampf gegen den Kolonialismus des Westens ein, dem sogenannten Anti-Imperialismus. In den Deutungen des Konflikts hat sich seither ein zunehmend völkisch geprägtes Vokabular eingefunden, das ja eigentlich in linken und linksliberalen Diskursen ihrem Selbstverständnis nach nichts zu suchen hat. Aber auch hier gilt leider, wo das Ressentiment vorherrscht, haben Vernunft und Logik einen schweren Stand. So wurde auch in der antiimperialistischen Weltanschauung der verschiedenen palästina-arabischen Clans zu einem homogenen Volk mit einer angeblich langen Geschichte ethnisiert, obwohl sich die Bezeichnung Palästinenser eigentlich erst mit der Entstehung der PLO als Selbstbezeichnung für die arabischstämmigen Clans langsam verbreitet hat und erst nach 1967 auch in der dortigen Bevölkerung sich durchgesetzt hat. Vorher wollten viele der palästina-arabischen Leute und Clans überhaupt nicht als Palästinenser bezeichnet werden, weil das war eher das Wort für Juden. Also es hat sich einfach geändert. Andererseits ist es mit einem wirklich notwendigen und äußerst berechtigten Bemühen, die Leiden der palästina-arabischen Bevölkerung zur Sprache zu bringen und ihnen gegenüber wirklich Solidarität zu zeigen, nicht weit her. Denn kaum eine palästina-solidarische Veranstaltung interessiert sich beispielsweise für die im Libanon lebenden Palästina-AraberInnen, die in fast allen Belangen des täglichen Lebens Diskriminierung erfahren. Im Libanon sind 450.000 sogenannte palästinensische Flüchtlinge in 12 Siedlungen registriert, die offiziell als Flüchtlingslager eingestuft werden, am besten aber als Betonghettos beschrieben werden können, die von Checkpoints und in einigen Fällen von Mauern und Stacheldraht umgeben sind. Sie liegen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der libanesischen Behörden. Innerhalb dieser Lager betreibt die UNO Schulen und subventioniert das Gesundheitssystem. Diese auf den Status von Flüchtlingen festgeschriebenen Menschen sind völlig rechtlos. Sie dürfen nicht arbeiten, keine Häuser und auch keinen Grundbesitz erwerben. Die Kinder dürfen nicht in libanesische Schulen gehen. Diese Menschen dürfen nicht einmal das Wenige, das sie besitzen, an ihre Kinder vererben, außer ihren Flüchtlingsstatus. Sie zahlen zwar in die libanesische Sozialversicherung ein, erhalten aber keine Sozialleistungen. Die Kosten für medizinische Behandlungen sind für sie trotz dem Bemühen der UNO unerschwinglich. Warum aber bleiben diese Menschen entrechtet und im Lager ghettoisiert? Libanesischen Politikern zufolge würde eine Eingliederung der Palästina-AraberInnen deren Rückkehrwille in die Gebiete Israels untergraben. Diese Politiker behandeln die in ihrem Land lebende Palästina-AraberInnen somit als Faustpfand für ihre israelfeindliche Politik. Dies ist auch in anderen arabischen Ländern, also Staaten, ganz ähnlich der Fall. Doch all das und auch das Leid dieser Menschen scheint die Palästina-solidarischen Komitees in Deutschland nicht oder wenig zu kümmern, denn man kann in diesem Fall ja nicht Israel an den Pranger stellen. Die in Deutschland inzwischen zahlreichen Palästina-Solidaritätskomitees gründeten sich anfänglich nach dem Sechstagekrieg. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund, kurz SDS, die damals wichtigste Organisation der außerparlamentarischen Linken, fing in jener Zeit an, Erklärungen der PLO zu erfolgreichen Terroranschlägen in Israel für den deutschsprachigen Raum zu übersetzen und zu veröffentlichen. Vor dem Sechstagekrieg hingegen, also bis weit in die 1960er Jahre hinein, hatten gerade Linksintellektuelle, ganz gleich, ob sie sich als linksliberal, als sozialdemokratisch, als anarchistisch oder als kommunistisch verstanden, Israel als den Staat der Überlebenden der Nazi-Verbrechen betrachtet. Diesem galt bis dahin ihre Solidarität. Noch zu Beginn der 1950er Jahre hat die außerparlamentarische Linke sogar auf die diplomatische Anerkennung Israels gedrängt, die damals noch nicht gegeben war. Sie drang auf die Zahlung von Entschädigungen der BRD an den israelischen Staat. Gerade in der frühen Studentenbewegung führte die Forderung nach Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit zu Solidaritätserklärungen mit Israel. Nach 1967 wurde alles anders. Israels zweite Geburt nennt der Historiker Tom Segev den Sechstagekrieg in seinem lesenswerten Buch über 1967. Zitat: Das Untergangsgefühl der Israelis verschwand, nun konnte die Geschichte von Neuem beginnen. Zitat Ende. Ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung fiel in den Taumel nationaler Begeisterung. Und das hatte Auswirkungen auf die politischen Tendenzen und Mehrheitsverhältnisse in Israel. Die militärischen Hardliner, die Falken, übertönten alle Mahnungen der Friedensbewegten. Innerhalb der zionistischen Bewegung gerieten die säkularpolitischen sowie die linkskulturellen Strömungen mehr und mehr ins Hintertreffen. Ihnen gegenüber bekamen die revisionistischen sowie die religiösen Strömungen einen politischen Aufwind. Insbesondere die extremistischen Thesen des Rabbiners Zvi Yehuda Cook bildeten schließlich die Grundlage für die Siedlerbewegung. Diese begann ab 1967 in von Israel militärisch kontrollierte Gebiete umzusiedeln. Erst seit dieser Zeit gilt die nationalreligiöse Bewegung als Vordenkerin einer messianistisch gefärbten nationalistischen Position innerhalb des Zionismus. 1968 setzte sich eine kleine Avantgarde der nationalreligiösen Siedlerbewegung um Moshe Levinger mit weniger als 50 Getreuen in Hebron, der Stadt mit der Grabstätte Abrahams, fest. Nebenbei bemerkt ist es genau das Hebron, in dem seit den 1930er Jahren schon keine Juden mehr wohnen und dort leben durften. Denn nach dem von arabischen Freischärlern begangenen Pogrom von 1929 dort, bei dem 67 Jüdinnen und Juden ermordet wurden, evakuierten die Engländer, also die damals dieses Gebiet verwaltet haben, kolonisiert hatten, die damals ca. 800 Juden, die in Hebron lebten, aus. Die haben es also da weg evakuiert. Wie gesagt, dies nur nebenbei. Sicherlich lässt sich die These vertreten, dass die stärkere Militarisierung Israels durch die Falken seit 1967 und der zunehmende Einfluss der nationalreligiösen bis hin zu faschistoid-revanchistischen Strömungen auf die israelische Politik seit jener Zeit, insbesondere deren Förderung und Duldung der Siedlerbewegung, stark mit dazu beitrug, warum Israels solidarische Position in der BRD zunehmend ins Hintertreffen geraten sind. Sicherlich trugen diese Ereignisse auch mit dazu bei, dass Formeln wie Antizionismus oder Israelkritik eine solche Konjunktur erlangen konnten. Die Linken des damaligen SDS und ihr linksintellektuelles Umfeld haben sich jedenfalls das zweifelhafte Verdienst erworben, eine neue Form des Antisemitismus erfunden und etabliert zu haben, nämlich eine Form des Antisemitismus, die sich quasi als antifaschistische Konsequenz aus den Verbrechen des Nationalsozialismus zu legitimieren versuchte. Die Opfer von damals seien nun die Täter von heute, so wurde im SDS nach seiner antiimperialistischen Wende behauptet. Und Israel sei ein faschistischer Staat. Als Konsequenz aus der deutschen Geschichte gelte es, diesem Faschismus Einhalt zu gebieten. Dieses Motiv, das gegenwärtig auch wieder beachtliche Zustimmung in der deutschen Bevölkerung findet, ist seit dem Sechstagekrieg fester Bestandteil des antiimperialistischen Repertoires. Dieses Motiv setzte sich bei den linken bis linksliberalen Strömungen durch, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Auch bei wichtigen intellektuellen Stichwortgebern, wie beispielsweise bei den ProfessorInnen Noam Chomsky, Judith Butler und anderen bekannten Intellektuellen, die sich ihrem eigenen Anspruch nach für eine menschlichere Gesellschaft einsetzen. Doch anders als in anderen Teilen der Welt ist gerade in Deutschland offensichtlich, dass eine solche Weltsicht auf eine sozialpsychologische Entlastung der deutschen nationalsozialistischen Vergangenheit hinausläuft. Man nennt dies in sozialpsychologischer Hinsicht Schuldabwehrkomplex. Schuldabwehrkomplex ist ein Ausdruck, der vom österreichisch-israelischen Psychoanalytiker Zvi Rix stammt. Okay. Zvi Rix.
Wieder vorne.
R-I-X. Dieser schreibt dazu sarkastisch, Zitat, es scheint, dass die Deutschen uns Juden Auschwitz nie verzeihen werden. Rix begründet diese Äußerung wie folgt, Zitat, das ist ihre Krankheit und sie verlangen verzweifelt nach Heilung, aber sie wollen sie leicht und schmerzlos. Sie lehnen es ab, sich unters Messer zu legen, das heißt, sich der Vergangenheit und ihrem Anteil daran zu stellen. Zitat Ende. Allerdings muss auch erwähnt werden, dass es noch nach 1967 in kleinen Teilen der Linken auch Widerstand gegen jene antiimperialistische Geschichtsdeutung gegeben hat und nach wie vor gibt. Seitens des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, gab es kurz nach dem Sechstagekrieg Israel-solidarische Aktionen, an denen sich sogar einzelne Ortsgruppen des SDS beteiligten. Doch der Antizionismus innerhalb des SDS konnte sich längerfristig allerdings durchsetzen. Gerade in den studentischen Organisationen wurde der sogenannte Antizionismus nach 1967 weitgehend Konsens. Dieser Antizionismus schlug sogar mehrfach in antisemitische Gewalt um. In Berlin wurden im Jahr 1969 zwei Lokale jüdischer Inhaber zerstört. Am 9. November desselben Jahres deponierte die linksradikale Gruppe Tupamaros Westberlin eine Bombe im jüdischen Gemeindehaus. Im Bekennerschreiben hieß es, dass das nationalsozialistische Novemberpogrom, Zitat, heute tagtäglich von den Zionisten in den besetzten Gebieten wiederholt werde. Weiteres Zitat, aus den im Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, die das palästinensische Volk ausradieren wollen. So hieß es in jenem Schreiben. Für diese Anti-Imperialisten repräsentierte die jüdische Gemeinde den Weltimperialismus und die, das stand auch in dem Bekennerschreiben, und die Unterdrückung der Palästinenser. Einer deutschen Solidarität mit Israel bescheinigte Dieter Kunzelmann daraufhin einen Judenknacks. Zweites Beispiel. Bei der Flugzeugentführung von Entebbe 1976 wurde von einem Kommando, dem Mitglieder der terroristischen Gruppen PFLP, wie auch der deutschen revolutionären Zellen angehörten, eine Selektion der Flugzeuginsassen in jüdische und nichtjüdische Passagiere vorgenommen, verbunden mit der Drohung, die Jüdischen zu erschießen. Aber auch abgesehen von diesen Gewalttaten lässt sich durchaus behaupten, dass von bestimmten linken, antiimperialistischen oder antizionistischen Strömungen ausgehend sich die anti-israelische Agenda mehr und mehr im politischen Spektrum der deutschen Gesellschaft ausgebreitet hat, und zwar strömungs- und parteiübergreifend. In vielen antietatistischen linken Kreisen, also diejenigen, die sich gegen Staatlichkeit wenden, stehen Israel-solidarische Positionen nunmehr sogar in der Kritik, staatstragend zu sein, während die einseitige und undifferenzierte Parteinahme für die arabisch-palästinensische Sache den Nimbus der Menschlichkeit erhalten hat. Dies in der Regel entweder unter Ausblendung der antisemitisch motivierten Terrorakte gegen die israelische Bevölkerung oder gar mit Hilfe ihrer zynischen Rechtfertigung als sogenannte legitime Widerstandsakte. Gegenwärtig bekommen derlei Ansichten theoretische Schützenhilfe aus Teilen des Antirassismus-Diskurses, insbesondere aus dem Umkreis der sogenannten Postcolonial Studies, womit ich zum dritten Aspekt meines Vortrags komme. Hierbei möchte ich zeigen, dass im aktuellen progressiven Woken-Diskurs um die Rolle Israels im sogenannten Nahostkonflikt sowie bezogen auf die Debatte um gerechte Erinnerungspolitik im Gedenken an die Shoah einerseits und an kolonialistische Gräueltaten andererseits gleichsam pseudokonkretistische, ungeschichtliche sowie auf der anderen Seite schlechte Abstraktionen zu beobachten sind, bei denen sowohl Differenzierungen verlustig gehen, als auch historische Kontexte ausgeblendet werden. in vielen antirassistischen Diskursen, insbesondere bei den sogenannten Postcolonial Studies, fungiert Antisemitismus lediglich als eine Unterrubrik unter Rassismus. Das unterschreitet dann die Erkenntnisse der Forschungslandschaft bezüglich des Themas Antisemitismus. Dadurch, aber auch weit darüber hinaus, werden wesentliche Differenzen zwischen Rassismus und Antisemitismus ausgeblendet, wie auch deren unterschiedliche historische Entwicklungsverläufe. Dies bietet dann den Nährboden dafür, dass schlecht abstrakte, mithin falsche Vergleiche gezogen werden. Exemplarisch dafür stehen die Ausführungen des Politikwissenschaftlers Achil Mbembe, der in seinem mit Blick auf den Kolonialismus, wie ich wirklich betonen möchte, sehr, sehr wichtigen Buch Politik der Feindschaft behauptet, dass die Metapher der Apartheid nicht einmal ausreiche, um die Gräueltaten des israelischen Trennungsprojekts zu erfassen. Also wie gesagt, das Buch zu Mbembe ist wirklich lesenswert. Da ist genauso wie bei Marx Differenzierung angesagt, aber es beinhaltet eben antisemitische Metaphern und auch Stoßrichtungen, die ich gleich noch näher erläutern werde. Ich werde gleich zu noch ein längeres Zitat nachreichen. Der Vorwurf, dass Israel ein Apartheidstaat sei, ist ein sehr verbreiteter, wie ja auch die aktuelle Studie von Amnesty International zeigt, die den Titel trägt Israel's Apartheid Against Palestinians, Cruel System of Domination and Crime Against Humanity. Doch schon ein oberflächlicher Vergleich mit historischen Apartheidsregimen wie Südafrika oder Südwestafrika zeigt, dass die Bezeichnung Apartheid angewandt auf Israel völlig absurd ist. Zwar leiden in Israel zweifellos arabische Bürger an vielerlei Arten von Diskriminierungen. Und dies ist auch gar nicht zu relativieren oder gar zu bagatellisieren, wie zum Beispiel die Diskriminierung, die ihre Beschäftigung in jüdischen Unternehmen oder in Regierungsbüros einschränkt. Aber die israelischen Behörden kämpfen mal mehr oder mal weniger gut gegen diese Arten von Diskriminierungen an und versuchen sie zu beseitigen. Rassistische Tendenzen in der israelischen Gesellschaft sind sicherlich nicht zu leugnen und sie werden in der israelischen Zivilgesellschaft auch gar nicht geleugnet, sondern heftig diskutiert und kritisiert. Aber staatlich verordneter Rassismus oder gar Apartheid finden nicht statt. In Israel teilen sich die jüdische und die arabische Bevölkerung dieselben Busse, sie besuchen dieselben Schulen, Universitäten, Einkaufszentren und Restaurants. Nach den Basic Laws genießt die israelisch-arabische Bevölkerung die gleichen Bürgerrechte wie alle anderen StaatsbürgerInnen des Landes auch. In Israel dürfen sie politische Parteien bilden. Es gibt arabische Parteien. Seit 2021 ist erstmals eine arabische Partei, die Vereinigte Arabische Liste, sogar Teil der Regierung. Arabische Israelis haben das aktive und passive Wahlrecht. Sie dürfen privates Land erwerben oder pachten. Hierbei muss allerdings kritisch angemerkt werden, dass dies auf kommunaler Ebene oft mit sehr hohen Hürden verbunden ist, worum sich wiederum ein verwaltungstechnischer Rassismus zeigt. Arabische Israelis können alle Ämter, auch die hohen Ämter, ausüben. Am obersten Gerichtshof des Landes gibt es arabische RichterInnen. Von 19 AmtsrichterInnen, die im Januar 2022 ernannt wurden, sind 6 arabisch und 4 von ihnen sind Frauen. Und die rechtliche Praxis zeigt zudem, dass die rechtsstaatlichen demokratischen Prinzipien in Israel im Wesentlichen funktionieren. Israelische Gerichte wie der oberste Gerichtshof kommen immer wieder zu Urteilen, die israelische Politik scharf kritisieren, etwa wenn es um den Siedlungsbau oder um die Sperranlage zwischen Israel und der Westbank geht. Ungeachtet all dessen behauptet Achil Mbembe, dass die Auswirkungen des israelischen Projekts, Zitat, weitaus schlimmer sind als die vergleichsweise primitiven Maßnahmen des südafrikanischen Apartheidsregimes. Zitat Ende. Außerdem verfolge die israelische Politik eine, Zitat, fanatische Zerstörungsdynamik, die darauf abzielt, das Leben der Palästinenser in einen Trümmerhaufen und in einen zur Entsorgung bestimmten Berg aus Müll zu verwandeln. Zitat Ende. Es ist sicherlich keine Missdeutung, wenn man dieses Zitat so interpretiert, dass Mbembe der israelischen Politik eine Vernichtungsintention gegenüber der palästina-arabischen Bevölkerung unterstellt und dies dadurch als noch schlimmer bewertet als die südafrikanische Apartheid, weil es in Südafrika eben keine, wie er sagt, fanatische Zerstörungsdynamik gegeben habe. Bei einigen anderen VertreterInnen der Postcolonial Studies finden sich weitere historisch nicht haltbare Analogien, zum Beispiel beim Vergleich zwischen den antisemitisch motivierten nationalsozialistischen Morden, die in die Shoah mündeten, und den Genoziden im Zusammenhang des Kolonialismus. Die Relativierung der Shoah geschieht hierbei in drei Schritten. Zunächst wird der Antisemitismus, wie schon erwähnt, unter eine rassistisch motivierte Fremdenfeindlichkeit subsumiert, die keine spezifisch antisemitischen Stereotypen mehr erkennen lässt und wesentliche Unterschiede zwischen Rassismus und Antisemitismus einebnet. Im zweiten Schritt wird die Integration und Assimilation der Juden unter eine sogenannte weiße Dominanzkultur behauptet. Jüdinnen und Juden erscheinen hierbei als privilegierte Weiße. Auf dieser Grundlage kann dann schließlich die Shoah, dieses Mal von woker progressiver Seite aus, relativiert werden, sozusagen als einer von ganz vielen Genoziden, beziehungsweise es kann sogar das genozidale Ausmaß der Shoah den kolonialistischen Verbrechen untergeordnet werden und insofern gewissermaßen als weniger schlimm erachtet werden. Ich erläutere dies im Folgenden, diese drei Schritte ausführlich jetzt. Zum ersten Aspekt. Die Entstehung des Rassismus als Ideologie und Praxis steht zweifellos im Zusammenhang mit dem modernen Sklavenhandel des Früh- und Handelskapitalismus und der kolonialistischen Eroberungszüge. Auf die genaue historische Entwicklung und auf die Entstehung der biologistisch-ideologischen Behauptung von in Anführungszeichen menschlichen Rassen kann ich an dieser Stelle aus zeitlichen Gründen nicht genauer eingehen. Worauf ich aber hinweisen möchte, ist, dass die Entstehung des modernen Antisemitismus historisch betrachtet den Antijudaismus voraussetzt, der wesentlich älter ist als jegliche biologistisch und ethnizistisch begründete rassistische Ideologie und deren Praxisformen. Der Antijudaismus beginnt spätestens mit der Christianisierung des Römischen Reichs im 3. Jahrhundert. Bezüglich des Rassismus auf die Antike zu verweisen, wird zwar oft gemacht, ist aber eine gänzlich ungeschichtliche Betrachtung, denn dabei wird Xenophobie mit Rassismus verwechselt. Eine rassische Herabsetzung oder Unterdrückung entlang von Hautfarben oder sonstigen körperlichen oder kulturellen Merkmalen sind in der Antike nicht nachweisbar, zumindest gemäß dem Stand der aktuellen historischen Quellenlage. Insofern bleibt ein sogenannter antiker Rassismus eine projektive Konstruktion, die geschichtlich nicht belegbar ist. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus besteht darin, dass der moderne Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert zwar auch rassistische Elemente beinhalten kann, aber zugleich auch eine wahnhafte Ideologie verbreitet, Juden würden die Welt beherrschen. Rassistische Herabwürdigung von Juden als Parasiten, die selbst nichts zustande bringen würden, und die projektive Überhöhung von Juden, die angeblich so geschickt und klug seien, dass sie längst die ganze Welt beherrschen würden, schließen sich im antisemitischen Wahn nicht aus. Etwas Ähnliches gibt es zwar auch im Rassismus, nämlich die Stereotypisierung vom schwarzen, sexuell potenten Mann, also auch in Anführungszeichen, der aber zugleich keine Kultur hervorbringe. Hierbei ist die rassistische Überhöhung in der Regel aber rein sexuell konnotiert, was ja selbst wiederum Bände hinsichtlich des projektiven Verhaltens der RassistInnen spricht. Dieser wahnhafte, partikulare, sexuell orientierte Machtzuspruch ist jedoch zugleich deutlich vom antisemitischen Stereotyp einer angeblich jüdischen Allmacht zu unterscheiden. Zum zweiten Aspekt, also zur Behauptung, dass Jüdinnen und Juden der weißen Dominanzkultur zuzuordnen seien, darin lässt sich unschwer das antijüdische Stereotyp erkennen vom reichen Juden, das sich seit dem Mittelalter immer weiter reproduziert und dabei immer neue Gesichter erhält. Wenn man mitbedenkt, dass die Kategorie Weißsein eben nichts mit der Hautfarbe zu tun hat, wie dies ja im Antirassismusdiskurs zu Recht betont wird, sondern Weißsein die Chance eines sicheren Lebens bezeichnet, so zum Beispiel auch die Sicherheit vor Gewalt oder vor Marginalisierung, dann muss man die Diskussion um die sogenannten weißen Juden gegenwärtig als vollkommen absurd bezeichnen, angesichts antisemitisch motivierter Gewalttaten bis hin zu Morden. Eine solche Absurdität kann man immer wieder öffentlich verfolgen, beispielsweise auch auf dem Woken Women's March von 2018, auf dem ernsthaft darüber debattiert wurde, ob die Juden weiß und privilegiert oder eine benachteiligte Minderheit seien. Eine Schlussfolgerung aus dieser Debatte zog schließlich die bekannte Feministin Jackie Walker, die mit breiter zustimmender Resonanz in die Welt twitterte, Zitat, warum ist der Nazi-Holocaust wichtiger? Wir alle kennen die Antwort, weil es weiße Leben sind, die zählen. Was denn sonst? Zitat Ende. Mit dieser Polemik und ihrer Schlussfolgerung, dass die Shoah nur dadurch zum Skandal wurde und einen so hohen Stellenwert in der Erinnerungspolitik erfährt, weil eben Weiße ermordet hätten, während die Massaker an der schwarzen Bevölkerung kaum Erwähnung fänden, damit sind wir schließlich beim dritten von mir benannten Aspekt angelangt, nämlich bei der Intention, die Shoah den kolonialistischen Gräueltaten und Genoziden gegenüberzustellen und die Shoah schließlich erinnerungspolitisch unterzuordnen. Zum dritten Aspekt. Sicherlich ist die mangelhafte und teilweise fehlende Aufarbeitung und Beschäftigung mit den Kolonialverbrechen ein enormer Skandal. Zum Beispiel, wenn in Deutschland die genozidale Ermordung von Hereros und Namas durch die kaiserlichen Truppen in Südwestafrika so gut wie nicht aufgearbeitet wurden. Es ist ein Skandal, der hinsichtlich der deutschen und europäischen Erinnerungspolitik nicht kleingeredet werden darf. Auch die Vernichtung der europäischen Juden, als die Vernichtung der europäischen Juden schon fest einen Platz in der europäischen Erinnerungslandschaft hatte, waren die Kolonialgräuel dort kaum präsent. Selbst wenn seit den 1970er Jahren entsprechende Forderungen erhoben wurden. Auch heute noch werden die kolonialistischen Gräueltaten immer noch viel zu wenig erinnerungspolitisch aufgearbeitet. Zugleich sollte Erinnerungspolitik aber nicht zu einem Opferkonkurrenzdenken oder zu einem Bodycount geraten. Denn solcherlei Herangehensweisen können weder der historischen Erkenntnis zwischen kaum kommensurablen, also vergleichbaren Ereignissen gerecht werden, noch sind sie einer politischen Unterscheidungsfähigkeit zuträglich. Bezüglich der konkurrenzförmigen Opferzählung, also des Bodycounts, wird beispielsweise in der postkolonialen Erinnerungspolitik sehr oft unkritisch auf eine Rede von Khalid Muhammad, eines hochrangigen Funktionärs des Nation of Islam, zurückgegriffen, der in einer Rede von 1994 den Ausdruck Black Holocaust in die Welt setzte. Zitat: The Black Holocaust was 100 times worse than the so-called Jew Holocaust. You say you lost 6 million. We question that. But we lost 600 million. Zitat Ende. Unterstellt wird in Teilen der postkolonialen Theorie des Weiteren, dass die Fokussierung der Erinnerungspolitik auf die Shoah die Erinnerungspolitik an kolonialen Verbrechen versperre. Belegt wird diese These zwar nicht und auch nicht dargelegt, warum nicht beide Erinnerungspolitiken nebeneinander existieren könnten. Mit Dan Diner ist gegen eine solche Vorstellung zu betonen, dass, Zitat, die historisch ausgeübte Kolonialgewalt und ihre in die Gegenwart hinein sich verlängernden Folgen keine Gleichsetzung mit dem Holocaust benötigen, um Anerkennung zu erheischen. Kolonialgewalt ist Gewalt eigenen Rechts, genauer eigenen Unrechts, Zitat Ende. Und andererseits ist Diner auch darin recht zu geben, wenn er Folgendes schreibt, Zitat, den Holocaust von Kolonialverbrechen anhand eines durch Auschwitz den Opfern zugefügten ultimativen Vernichtungstodes zu unterscheiden, bedeutet indes nicht, das jeweils erlittene Leid als ethisch verschieden zu qualifizieren und herabzusetzen, so als gelte eine Art Richterskala des Leidens. Aller Menschenleid ist jeweils absolut. Und mochte die dabei ausgeübte Gewalt, die dabei verursachte Art des Todes auch jeweils verschieden gewesen sein. Sehr wahrscheinlich, Zitat Ende, sehr wahrscheinlich geht es bei jenem Angriff auf das Holocaust-Gedenken um Aufmerksamkeitsökonomie. Dies folgt der Logik, Erinnerungspolitik an die Shoah soll zugunsten der Erinnerungspolitik an die Verbrechen des Kolonialismus zurückgedrängt werden. Damit sind nun alle Elemente angerichtet, auf die dann die sogenannte Israel-Kritik des woken, progressiven Milieus und die sogenannte israel-kritische Linke zurückgreifen kann. Ich komme nun zum Ende meines Vortrags. Dabei habe ich noch eine wichtige Frage offen gelassen. Ihr werdet es längst bemerkt haben. Wie lässt sich israelische Politik legitimerweise kritisieren? Und ab wann beginnt die Kritik an Israel antisemitisch zu werden? Zunächst ist ganz allgemein zu erwähnen, dass eine kritische Reflexion geschichtlicher oder gegenwärtiger Entwicklungen niemals kriterienlos sein kann. Und bei allen kritischen Reflexionen sollten die Kriterien transparent gemacht werden. Methodologisch wichtig ist dabei auch, dass die Kriterien den historischen Sachverhalten angemessen sein sollten oder besser noch, sie sollten sich selbst aus den historischen Sachlagen heraus plausibel ergeben. Die Kriterien, an denen ich mich hinsichtlich der Unterscheidung einer legitimen Kritik an Israels Regierungshandeln versus einer antisemitischen Israel-Kritik orientiere, stammen von Nathan Sharansky. Sharansky stellte diesen Test im Februar 2003 erstmals öffentlich vor, der dann als sogenannter 3D-Test bekannt wurde. Damals war Sharansky Minister in Israel für soziale Fragen. Der geschichtliche Hintergrund, der diese Kriterien notwendig machte, war, dass infolge der Terroranschläge am 11. September 2001 Angriffe auf Jüdinnen und Juden und jüdische Einrichtungen in vielen Staaten der Welt enorm zunahmen. Und auch der Staat Israel geriet dabei zunehmend ins Visier. Hierin liegt die eigentliche Ironie der Geschichte. Der Begründer des säkularen Zionismus, Theodor Herzl, wollte die Geschichte der Juden ja eigentlich mit einer Staatsgründung normalisieren. Er meinte, wenn die Juden wie alle anderen Nationen einen eigenen Staat erhielten, dann werde auch das Interesse der Welt an den Juden abnehmen und der Antisemitismus würde schließlich verschwinden. Dies war leider ein Trugschluss. Denn was ist Israel heute? Es ist der Jude unter den Staaten, wie der französische Historiker Leon Poljakow es einmal ausdrückte. Und seit dem 11. September 2001 wurde dieser Jude unter den Staaten noch offensiver als je schon zuvor für viele Probleme weltweit zum Sündenbock erklärt. Und darüber hinaus werden oftmals sogar alle Jüdinnen und Juden kollektiv für Handlungen des Staates Israels verantwortlich gemacht, egal in welchen Ländern sie leben. Der israelbezogene Antisemitismus knüpft dabei zumeist an historisch entstandene und bestehende antisemitische Ressentiments an, etwa Juden würden die Presse oder die Finanzwelt beherrschen, beziehungsweise sie wären für die Destabilisierung von Staaten und für die Kriege in aller Welt verantwortlich. Wie gesagt, dieser Test, den Sharansky entwickelt, wird allgemein als 3D-Test bezeichnet. Diese 3Ds, nach denen getestet werden soll, sind Dämonisierung, das Anlegen von Doppelstandards und schließlich Delegitimierung. Eine kurze Erläuterung dazu. Die Dämonisierung erläutert Sharansky wie folgt. Seit Jahrhunderten wurden die Juden dämonisiert, indem ihre Handlungen aus jeglichen normalen Proportionen gerissen wurden. Zum Beispiel die Vergleiche von Israelis mit Nazis und der palästinensischen Flüchtlingslager mit Auschwitz-Vergleiche, die innerhalb der aufgeklärten Viertel Europas praktisch jeden Tag zu hören sind, können nur als antisemitisch bezeichnet werden. Diejenigen, die solche Vergleiche ziehen, wissen entweder überhaupt nichts über Nazi-Deutschland oder, was wahrscheinlicher ist, versuchen bewusst, das heutige Israel als Inbegriff des Bösen darzustellen. Zitat Ende. Hinzuzufügen ist, dass bei der Dämonisierung Israels und den Juden in aller Welt unterstellt wird, sie kontrollierten die Medien, sie strebten die Weltherrschaft an, sie arbeiteten im Prinzip oder aus geostrategischem Interesse an der Verschlechterung der Lage bestimmter Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel der Palästina-Arabischen. Doppelstandards werden angelegt, wenn entweder der Staat Israel, die israelischen Amtsträger oder das politische Handeln von Jüdinnen und Juden an sich an anderen Normen oder Kriterien gemessen werden als andere Staaten bzw. als andere Amtsträger oder als andere Bevölkerungsgruppen. Sharansky schreibt dazu, Zitat, seit tausenden von Jahren ist ein klares Zeichen von Antisemitismus, die Juden anders als andere Menschen zu behandeln, angefangen von diskriminierenden Gesetzen, die viele Nationen gegen sie erlassen haben, bis hin zu einer Neigung, ihr Verhalten mit einer anderen Messlatte zu messen. Auf ähnliche Weise müssen wir heute fragen, ob die Kritik an Israel selektiv angewendet wird. Mit anderen Worten, erzeugt eine ähnliche Politik anderer Regierungen die gleiche Kritik oder wird hier ein doppelter Standard eingesetzt? Es ist zum Beispiel Antisemitismus, wenn Israel durch die Vereinten Nationen wegen Menschenrechtsverletzungen herausgepickt, isoliert wird, während Länder wie China, Iran, Kuba und Syrien, die nachweislich wirklichen Missbrauch treiben, ignoriert werden. Zitat Ende. Die Delegitimierung, zur Delegitimierung schreibt Sharansky, Zitat, während die Kritik an israelischer Politik nicht antisemitisch sein muss, ist es immer antisemitisch, wenn das Existenzrecht Israels angezweifelt wird. Wenn andere Völker das Recht darauf haben, sicher in ihrem Heimatland zu leben, dann haben auch die jüdischen Menschen ein Recht darauf, sicher in ihrem Heimatland zu leben. Zitat Ende. Delegitimierung findet also statt, wenn der jüdischen Bevölkerung das Recht auf Selbstbestimmung abgesprochen wird. Insbesondere wenn dieses Recht auf Selbstbestimmung anderen Bevölkerungsgruppen gewährt oder für sie völlig zu Recht eingefordert wird. Ebenso ist die Verneinung des Existenzrechts Israels an und für sich antisemitisch, da der israelische Staat als Schutzgarant für die Existenz des weltweiten Judentums steht, das ja unleugbar nach wie vor von Antisemitismus betroffen ist. Darin besteht die Besonderheit Israels gegenüber anderer Staaten. Im wissenschaftlichen Diskurs haben die Kriterien, die Sharansky entwickelt hat, mittlerweile eine breite Anerkennung erfahren, auch wenn sie nicht ganz unumstritten sind. Die Kriterien bewähren sich aber auch in der öffentlichen Debatte, zumindest als erste Orientierungshilfe. Denn wenn man antisemitische Deutungen, Äußerungen und Handlungen bezogen auf Israel kritisiert, wird einem in der Regel schnell entgegnet, man solle doch dieses ewige Totschlagargument Antisemitismus unterlassen. Diese, wie sehr oft zu hören ist, Antisemitismuskeule hinsichtlich Israelkritik oder Zionismuskritik. Schon ein kleinster Hinweis auf einen israelbezogenen Antisemitismus kann dann schnell zum Kommunikationsabbruch führen. Bei einer offenen Diskussion dagegen können die von Scharansky angegebenen Kriterien zumindest eine erste Orientierungsmöglichkeit bieten, auch wenn sie bei Detailfragen sehr schnell an ihre Grenzen stoßen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der sogenannten Israel-Kritik sowohl mehrere Problematiken zusammenkommen. Die den Blick auf den modernen Antisemitismus, insbesondere auf den israelbezogenen Antisemitismus, verstellen, als auch Charakteristika vorhanden sind, deren Zusammenspiel als antisemitisch bezeichnet werden kann. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit sind folgende zu benennen. Zum einen lassen sich verfehlte Konkretisierungen feststellen, die ich als Personalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse gekennzeichnet habe. Zum zweiten findet sehr oft eine Flucht in schlechte Abstraktionen statt, bei denen Differenzierungen eingeebnet und historische Kontexte ausgeblendet werden. Und zum dritten werden ungerechte oder ungerechtfertigte Maßstäbe und Kriterien an Israel angelegt, um den Juden unter den Staaten zu dämonisieren und zu delegitimieren. Explizit oder implizit wirken dabei zumeist historisch gewachsene antisemitische Ressentiments mit. Diese erscheinen oft in aktualisierter, also in modernisierter Form. Mit dem kritischen Augenmerk auf das ausgestattet, hoffe ich anschließend ebenfalls auf eine offene Diskussion, die den Antisemitismus auch beim Namen nennen kann. Die Trennung von Aussage- und Personeneigenschaften der SprecherInnen ist hierfür eine weitere wichtige Grundvoraussetzung für eine gute Diskussionskultur. Zum Abschluss und in die Diskussion überleitend möchte ich nochmals die Diagnose vom Beginn meines Vortrags aufgreifen, nämlich, dass auch alte Formen des Antijudaismus in den Köpfen fortleben, diese aber in neuen Gewändern des modernen Antisemitismus. Judenhass findet vor allem im Internet immer lauter, sichtbarer und radikaler seinen Ausdruck. Er richtet sich besonders häufig auf das augenfälligste Symbol des Judentums in der modernen Welt, nämlich den jüdischen Nationalstaat. Mit der Kennzeichnung Israels als sogenannten Apartheidstaat, als rassistischem und kolonialistischem Produkt, welche das Ziel verfolge, das in Anführungszeichen palästinensische Volk auszurotten, weshalb Israel keine Legitimation als Staat habe, haben wir an dieser Stelle alle 3Ds des 3D-Tests zusammen, die einen israelbezogenen Antisemitismus kennzeichnen. Doppelte Standards, Dämonisierung und Delegitimierung. Diese 3Ds lassen sich auch in progressiven und woken Debatten immer wieder nachweisen, wenn zum Beispiel davon die Rede ist, dass Israel, Zitat, die größte Gefahr für den Weltfrieden oder gar, Zitat, das schlimmste Unrechtsregime sei. Derlei ungeschichtliche und undifferenzierte Ressentiments sind am Wirken, wenn Israel von allen anderen Ländern isoliert und seine Existenzberechtigung infrage gestellt wird oder gar Vorschläge zur Vernichtung des Staates Israels ausgesprochen werden. Der israelbezogene Antisemitismus zeichnet sich also dadurch aus, dass klassische judenfeindliche Stereotype auf den Staat Israel, auf seine BewohnerInnen und sogar auf Jüdinnen und Juden projiziert werden, die in ganz anderen Ländern leben. Israel-Hass belegt die Kontinuität und Adaptionsfähigkeit dieses gesellschaftskulturellen Chamäleons namens Antisemitismus. Der Nahostkonflikt spielt dabei letztlich nur eine marginale Rolle. Vielmehr geht es eben um diesen Juden der Staaten. Israelbezogener Antisemitismus findet statt, wenn die Existenzberechtigung Israels als jüdischer Staat infrage gestellt wird, wenn Israel dämonisiert und oder Israels Staatshandeln an anderen Standards gemessen wird als das Handeln anderer Staaten. Über die weithin akzeptierte anti-israelische Rhetorik mit vielen Verbal-Antisemitismen breitet sich ein in Anführungszeichen politisch korrekter Anführungszeichen Ende Hass aus, der bedauerlicherweise auch im progressiven Woken-Milieu teilweise als politisch engagementwürdig erscheint oder zumindest zunehmend normalisiert wird. Mit Kritik, Meinungs- oder Kunstfreiheit haben die Diffamierungen und Drohungen gegen Jüdinnen und Juden bzw. gegen Israelis nichts gemeinsam. Solange aber diese Form des antisemitischen Ressentiments, die in der Regel geleugnet und umgedeutet wird, nicht mit aller Entschiedenheit benannt und zurückgewiesen wird, solange wird kein effektiver Kampf gegen Antisemitismus zustande kommen können. Denn auch israelbezogener Antisemitismus reproduziert Antisemitismus, ist Antisemitismus und bleibt Antisemitismus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.